Die guten Seiten der Zukunft. Der Ökom-Podcast.
Wenn von heute auf morgen die ganze Welt vegan wäre, dann könnten die Gesamtemissionen um 28% zurückgehen. Also nicht nur die aus der Landwirtschaft, sondern die Gesamtemissionen. Das wird nicht passieren. Also es hätte auch praktisch sehr viele Schwierigkeiten, das wirklich zu machen. Aber es zeigt trotzdem, finde ich, wie groß so die Dimensionen sind. Also es ist wirklich nicht nur ein bisschen, sondern es ist ein großer Hebel.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, kein Fleisch mehr zu essen. Manche verzichten auch auf Käse und Milch, sie leben vegan. Nicht nur, weil ihnen die Tiere leid tun, sondern auch, weil sie das Klima schützen wollen. Unter den vielen Gründen, die dafür sprechen mögen, Vegetarier oder Veganerin zu werden, ist der Schutz des Klimas von immer größer werdender Bedeutung. Warum eigentlich? Warum bedeutet weniger Fleisch mehr Klimaschutz? In diesem Zusammenhang will ich heute mit der promovierten Philosophin und Autorin Friederike Schmitz nachgehen, die zu den wichtigsten Stimmen der deutschen Tierrechtsbewegung zählt. Sie hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der Transformation unseres Landwirtschafts- und Ernährungssystems beschäftigt, so unter anderem in dem 2022 erschienenen Buch mit dem Titel »Anders satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt«. Aber auch jüngst mit den KollegInnen von Faber Konzepte in Zusammenhang mit einer Studie zu Treibhausgasemissionen und Klimaverpflichtungen der Fleisch- und Milchwirtschaft in Deutschland. Eine Studie, die von Germanwatch Anfang des Jahres herausgegeben wurde. Friederike Schmitz ist mir aus Berlin zugeschaltet. Wir kennen uns von einem Vortrag, den sie vor wenigen Wochen bei uns im Münchner Zukunftssalon gehalten hat. Liebe Friederike, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Die Transformation der Landwirtschaft und insbesondere der Tierhaltung ist nicht gerade eine Fragestellung, die einer Philosophin in die akademische Wiege gelegt ist. Daher vorab die vielleicht eher persönliche Frage, wie du zu diesem Themenfeld gekommen bist. Das ja, wenn ich es richtig sehe, bei dir nicht nur eines unter vielen anderen ist, sondern zu einem Lebensthema geworden ist, dem du dich ganz verschrieben hast. Gab es dafür irgendeinen Auslöser, ein Erlebnis und sei es nur ein besonders eindrückliches Leseerlebnis, denn als Philosophin hält man sich ja nicht unbedingt in der Nähe von landwirtschaftlichen Mastbetrieben auf.
Ja, also mich hat so das Thema Tierhaltung in der Landwirtschaft oder für die Ernährung tatsächlich schon mal auch im Teenageralter beschäftigt. Da habe ich schon mal gelesen über die Massentierhaltung. Da wurde schon berichtet, fand das irgendwie ganz schlimm so für die Tiere und habe da sehr viel Mitgefühl gehabt und war geschockt davon. Und ja, seitdem hat mich das begleitet. Ich bin da auch schon mal Vegetarierin geworden, habe das dann wieder verdrängt und dann später wieder aufgenommen und habe dann eigentlich erst während meiner Doktorarbeitsphase in der Philosophie auch das philosophische Thema Tierethik für mich entdeckt, was ich dann also einmal auch theoretisch spannend fand und aber auch gemerkt habe, das ist so ein Teil der Philosophie, die halt auch Anwendungsbezug hat und Relevanz für die Welt. Und das hat mir zu dem Zeitpunkt auch bei anderen philosophischen Themen ein Stück weit gefehlt. Genau, und dann war ich so in der Tierethik, habe mich damit viel beschäftigt und bin auch in der Tierrechtsbewegung aktiv geworden und war dann tatsächlich öfter bei Mastanlagen, auch ja bei Protesten zum Beispiel und auch bei Protesten gegen neu geplante Mastanlagen, also in kleinen Dörfern, wo ja neue Anträge gestellt wurden für ein paar hunderttausender Hühnerställe oder große Schweinebetriebe. Ja, und dann im Zuge auch dieses Aktivismus und dieser Auseinandersetzung mit der Tierethik und weil ich dazu dann auch oft öffentlich gesprochen habe, ja, dann muss man natürlich auch bald oder oft die Fragen beantworten, wie geht das denn eigentlich dann konkret? Was bedeutet denn eine Landwirtschaft ohne Tierhaltung? Und so bin ich immer näher auch in diese praktischen Fragen gekommen. Und dann kam eigentlich das Thema Klimaschutz nochmal so von einer anderen Richtung dazu, weil mich einfach, ja, tatsächlich auch sehr spät, könnte man sagen, also erst so 2017, 18, 19 nochmal diese Bedrohung durch die Klimakatastrophe wirklich gepackt hat. Also da habe ich auch noch mal was zu gelesen. Da gab es Extinction Rebellion zum Beispiel in Deutschland, Ende Gelände Aktion. Und da ist mir erst so richtig bewusst geworden, was für eine Dramatik eigentlich diese Erderwärmung hat und wie krass das uns alle betrifft. Und dann gleichzeitig auch, wie das auch eben mit Tierhaltung zusammenhängt. Und dann war das natürlich auch spannend, diese Themen stärker zusammenzudenken noch.
Du hast ja auch gesagt, dass du auch so in der Öffentlichkeit auch Vorträge hältst. Ich denke, dadurch ja auch ein Stück weit genötigt warst, das so auszuarbeiten, wie es in diesem Buch Andersatt auch geschehen ist. Was ich da wirklich faszinierend finde an dem Buch, dass du, also ist ganz klar diese Tierrechtsposition erkennbar, aber dass du dir auch die Mühe machst, sozusagen diese Transformationspfade zu beschreiben und nicht nur sozusagen eine Vision aufzustellen oder das System einfach nur abzulehnen, sagen, das muss alles weg und komplett anders sein, sondern irgendwie auch Hinweise gibst, wie es anders gehen könnte. Und ich denke, das ist ja auch ein bisschen das Thema unseres heutigen Gesprächs. Dass das Fleischessen wie insgesamt die Nutzung von Lebensmitteln tierischer Herkunft womöglich irgendwie dem Klima schadet. Ich denke, das hat sich in den letzten Jahren auch in einer breiteren Öffentlichkeit rumgesprochen. Aber ich glaube, nach wie vor die wenigsten von uns dürften wissen, warum es überhaupt diesen Zusammenhang gibt und vor allen Dingen auch, wie relevant er ist. Vielleicht ist das ein guter Einstieg, ein fachlicher Einstieg in unser Gespräch, Friederike, dass du zunächst mal erläuterst, warum viele Fachleute, also seid ja nicht nur ihr und Tierrechtler, sondern also viele Fachleute auch aus der etablierten Wissenschaft, der Auffassung sind, dass zum Beispiel die Erreichung der Pariser Klimaziele, die ja nicht irgendwelche Ziele sind, sondern die sind ja völkerrechtlich verbindlich, dass wirksamer Klimaschutz nur möglich sein wird, wenn wir einen tiefgreifenden Wandel hinbekommen im Bereich der Landwirtschaft und Ernährung und dafür insbesondere die Tierhaltung zumindest transformiert, wenn nicht in zu großen Teilen abgeschafft werden muss. Kurzum, welchen Anteil hat eigentlich die Landwirtschaft an der Klimakrise?
Ja, also das ganze Ernährungssystem ist global für etwa ein Viertel bis ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und die Tierhaltung bzw. die Erzeugung von Tierprodukten dabei für etwa die Hälfte, also nimmt etwa die Hälfte der Emissionen ein. Und es gibt da natürlich ja insgesamt auch sehr unterschiedliche Zahlen, was so den ganz genauen Anteil betrifft. Aber gleichzeitig gibt es einen sehr breiten Konsens in der Wissenschaft, dass das Level der Tierhaltung, das wir global heute haben, dass das also einen wirklich bedeutenden Anteil hat an der voranschreitenden Klimakatastrophe. Also das heizt die Erde, die Erderwärmung weiter an. Und es ist daher total wichtig für den Klimaschutz. Auch da gibt es also wirklich sehr, sehr viele Studien, die das aus verschiedensten Blickwinkeln zeigen, dass es total wichtig für den Klimaschutz ist, das runterzufahren, also die Tierhaltung runterzufahren und auf eine stärker pflanzliche bzw. pflanzenbasierte Ernährung umzustellen. Und gerade in den Industrienationen gilt das, also gerade hierzulande, wo natürlich der Konsum von Tierprodukten auch im globalen Vergleich sehr hoch ist. Und dann ist eben die Frage, auch was ist das Potenzial, ne? Wenn wir das zurückfahren würden, wie viel könnten wir das Klima schützen? Und da hängt es dann besonders davon ab, was man einrechnet. Es gibt so eine Zahl, die ich immer mal wieder zitiere, die sagt, wenn wir quasi von heute auf morgen die ganze Welt vegan wäre, dann könnten die Gesamtemissionen um 28% zurückgehen. Also nicht nur die aus der Landwirtschaft, sondern die Gesamtemissionen. Und da ist auch noch die Annahme drin, dass wir also einmal ganz viele Emissionen sparen, die bei der Haltung von Tieren und der Produktion von Tierprodukten entstehen, aber gleichzeitig durch diese Umstellung ganz viel Fläche frei werden würde und die dann renaturiert werden könnte und dann viel mehr Kohlenstoff speichern könnte und damit sozusagen negative Emissionen noch bewirken würde. Also da würde quasi Kohlenstoff, also Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt werden. Das ist natürlich eine total, ja, so eine Modellrechnung, so ein Szenario, das wird nicht passieren. Also es hätte auch praktisch sehr viele Schwierigkeiten, das wirklich zu machen. Und man muss auch dann ehrlicherweise sagen, dass es so genau dann auch nicht in der Studie oder in den zugrunde liegenden Studien betrachtet wurde, wie dann so eine vegane Landwirtschaft konkret aussieht, sondern es ist halt wirklich ja sehr modellhaft gerechnet, aber es zeigt trotzdem, finde ich, wie groß so die Dimensionen sind. Also es ist
Ja.
wirklich nicht nur ein bisschen, sondern es ist ein großer Hebel. Und das, ja, liegt einfach daran, dass Tierprodukte im Schnitt einfach sehr viel mehr Land beanspruchen als vergleichbare pflanzliche Lebensmittel und eben auch sehr viel mehr Treibhausgasemissionen verursachen. Und zwar nicht nur so ein bisschen 10, 20, 30% mehr, sondern oft, also eher so ein Vielfaches, also doppelt, dreimal, viermal, teilweise sogar zehnmal so viel wie ähnliche eiweißreiche pflanzliche Nahrungsmittel. Und das wiederum liegt auch an verschiedenen Faktoren, nämlich einmal auch wieder an der Landbeanspruchung, also weil, ne, wenn neue Landflächen gewonnen werden, auch für die Tierindustrie, dann wird da Regenwald abgeholzt zum Beispiel. Moore wurden trockengelegt schon in der Vergangenheit und verursachen sehr viel Treibhausgasemissionen und werden jetzt als entwässerte Moore eben viel auch für die Tierhaltung genutzt. Also die Landbeanspruchung ist ein Faktor, die einfach größer ist als bei der Erzeugung pflanzlicher Nahrungsmittel. Dann kommen so andere Faktoren hinzu, also Emissionen aus der Gülle zum Beispiel und auch aus dem Futteranbau direkt quasi, also bei der Düngung zum Beispiel entstehen Emissionen. Und dann ist noch ein großer Faktor bei den Wiederkäuern, also vor allem Rindern jetzt für unsere Ernährung, für Rindfleisch und Milchprodukte, ist das Methan, was bei der Verdauung entsteht. Und das ist eben ein sehr
Okay.
wirksames Treibhausgas. Und deswegen sind Rindfleisch und Milchprodukte nochmal häufig viel emissionsintensiver als andere Tierprodukte.
Genau. Okay. Ja, also es sind viele Punkte jetzt auch von dir angesprochen worden, die wir vielleicht nachher nochmal
Ja, ist zu
etwas
lang, ne?
vertiefen. Nein, nein, ist alles gut. Aber ich denke, du hattest ja eingangs auch gesagt, dass die Zahlen da sehr stark variieren. Und ich glaube, ein Grund, warum es da so ein breites Spektrum ist, ist ja auch die Frage, wo man die Systemgrenzen zieht, ne? Also schaue ich mir jetzt nur die Tierhaltung als solche an oder die meisten Tiere, oder wir können ja gar nicht die Tiere, also so viele Tiere und so intensiv, wie sie bei uns gehalten werden, allein mit den Futtermitteln ernähren, die hier angebaut werden, sprich, es gibt sehr hohe Futtermittelimporte. Deutschland ist, glaube ich, der fünftgrößte Sojaimporteur weltweit. Und wenn man jetzt diese ganzen Emissionen, die damit zusammenhängen, die teilweise ja nicht in Deutschland anfallen, sondern in den Soja anbauenden Ländern anfallen, die müsste man aber im Grunde genommen ja auch der Tierhaltung in Deutschland zurechnen. Wenn man all das tut, dann entstehen natürlich noch mal ganz andere Zahlen. Also ich denke, das erklärt ein bisschen, dass es nicht irgendwie ein Manko der Wissenschaft oder Wissenschaftlichkeit ist, dass der eine das sagt und der andere jenes sagt, sondern man muss immer genau hinschauen, wo da die Systemgrenzen gezogen wurden und die man dann jeweils berücksichtigt.
Also das sieht man zum Beispiel auch gut daran, dass also oft so zum Beispiel vom Bauernverband und teilweise auch von politischen Kräften so eine Zahl genannt wird von 8, 9% der Treibhausgasemissionen, die in Deutschland aus der Landwirtschaft stammen. Teilweise war es sogar unter 8, 7, irgendwas. Und das klingt dann wie so ein sehr kleiner Teil, aber das ist eben genau das. Das ist dann der Sektor Landwirtschaft nach der offiziellen Klimabilanzierung. Also insofern ist das nicht falsch. Das ist auch die Zahl, die das Umweltbundesamt zum Beispiel gibt. Aber da ist eben ganz viel nicht drin. Also zum Beispiel die Emissionen aus den landwirtschaftlich genutzten Böden, die werden extra gezählt in einem anderen Bereich. Also wenn die Moore weiter ausgasen zum Beispiel und Treibhausgase erzeugen. Aber ne, das halt nur so ist, weil da Rinder gehalten werden oder auch Ackerbau betrieben wird. Genau, dann wird das aber woanders gezählt. Wenn man das dazu nimmt, sind wir schon bei 14, 15%. Und dann kommen halt auch weitere Vorleistungen, Düngerproduktion wird bei Industrie gezählt und dann eben die Importe, die gar nicht bei Deutschland gezählt werden, sondern eben in den Erzeugungsländern. Genau. Und deswegen ist das eben diese eine Perspektive über die nationalen Bilanzen. Und eine andere Perspektive ist von den Produkten auszugehen, wo man dann sagt, wie viel Emissionen hat eigentlich dieses Stück Fleisch oder dieses Stück Käse über die gesamte Erzeugungskette, die gesamte Wertschöpfungskette verursacht. Und dann hat man eben ja eine ganz andere Perspektive, auch ganz andere Zahlen. Ja.
Ich habe jetzt mal in der Vorbereitung auf unser Gespräch, wollte ich mal so recherchieren, wie viel, also jetzt nicht wie viele Tiere im Jahr bei uns getötet werden für Ernährungszwecke. Das sind auch eindrucksvolle Zahlen, aber da sind ja oft Tiere dabei, wie jetzt, sagen wir, Schweine, die nur 6 Monate maximal leben, Hühner, die noch kürzer leben, Rinder, die länger leben, das finde ich schwer vergleichbar. Und ich habe da eine interessante Zahl gefunden, also quasi was jetzt in dem Moment, wo wir uns hier unterhalten, wie viele Tiere werden da in Deutschland gerade gehalten in der Landwirtschaft? Und das sind 160 Millionen Hühner, ungefähr 26 Millionen Schweine und 11 Millionen Rinder. 160, 26, 11 Millionen. Schwer vorstellbare Mengen an Tieren. Aber ich denke, vielleicht können wir unseren Zuhörern noch etwas stärker herausarbeiten, wo hier genau die Klimarelevanz liegt. Sind es die Treibhausgasemissionen, die, du hattest es vorhin ja auch schon angesprochen, die mit der Futtergewinnung zusammenhängen? Sind es die Transportwege? Ist es zum Beispiel der Energieaufwand der Stallhaltung, weil die meisten dieser Tiere werden ja in geschlossenen Systemen gehalten? Oder sind es die Tiere selbst, also die Art und Weise, wie sie das Futter verwerten? Vielleicht könntest du auf diese Einflussfaktoren noch mal kurz eingehen.
Ja, also die spielen alle eine Rolle. Ich glaube jetzt so die Stallsysteme und der Energieverbrauch in der Tierhaltung selber, das ist eher ein sehr kleiner Faktor. Die Verdauungsemissionen bei den Rindern, das ist ein großer Anteil eben bei diesen Tieren, dafür eben bei Schweinen und Hühnern nicht. Und da spielt dann eine größere Rolle ja der Futtermittelanbau und da auch die Sojaimporte, also oder die Importe von Futtermitteln, für die noch global auch neues Land gewonnen und damit Ökosysteme zerstört werden. Genau, die, also Rinder fressen zwar auch Soja, aber es spielt da quasi anteilig eine kleinere Rolle und bei Schweine- und Hühnerhaltung eine viel größere Rolle. Und genau, dann gibt es eben auch noch den Futteranbau hierzulande und dann noch die Emissionen aus den Mooren. Und das ist auch vor allem, glaube ich, bei den Rindern relevant, weil also ein großer Teil, ich glaube, über die Hälfte oder etwa die Hälfte der entwässerten Moore dienen als Grünland für die Rinderhaltung. Genau. Also werden Rinder drauf geweidet oder eher noch werden sie halt gemäht und dann verfüttert an Rinder.
Ja, du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, dass die Rinder da irgendwie offenbar besondere Problemtiere sind, oder als solche zumindest wahrgenommen werden. Das hängt ja ein bisschen von ihrem Verdauungssystem an. Also Hühner und Schweine sind ja sogenannte Monogastrier, die also nur einen Magen besitzen, aber eben über kein Enzym verfügen, was Zellulose aufspalten kann, was aber dann eben die Wiederkäuer können. Und ja, ich finde es immer wieder ein bisschen tragisch. Also ich bin großer Kuh-Fan, muss ich dazu sagen. Aber ich finde es irgendwie tragisch, dass ausgerechnet die Tiere, nämlich die Wiederkäuer, die biologisch über die wirklich fantastische Eigenschaft verfügen, aus Pflanzen, die für uns Menschen ungenießbar sind, also Gras oder Wiesenkräuter, diese Pflanzen in hochwertige Lebensmittel zu verwandeln. Also dass ausgerechnet diese Wiederkäuer, wie die Kuh eben, wie es so schön heißt, oder nicht schön, aber wie es heißt, Klimakiller, als Klimakiller bezeichnet, verunglimpft werden. Wie stehst du zu diesem Kuhbashing, was es in der Diskussion oft gibt?
Ja, dazu vielleicht vorweg nochmal. Das ist jetzt natürlich eher so die Tierrechts- oder tierethische Perspektive. Natürlich sind das, also du hast so gesagt, die sind tolle Tiere, weil sie diese Pflanzen in Lebensmittel verwandeln. Aber das ist ja auch schon, ne, ein bestimmtes Framing. Also die leben halt von diesen Pflanzen und haben dann ihr eigenes Leben davon und ernähren sich davon. Und das ist erstmal nicht für uns und nicht als, sie sind keine Lebensmittel, sondern sind halt ihre eigenen Körper, ne? Und dann ihre Körperflüssigkeiten, die sie eigentlich für die Aufzucht ihrer eigenen Kälber auch benötigen würden. Genau, das sozusagen vorweg. Und dann, ja, also manchmal klingt ja dieses Kuhbashing auch so, als seien jetzt irgendwie die Kühe als solche schuld, aber das ist natürlich Quatsch. Das meint, glaube ich, letztlich auch keiner, weil natürlich sind es wir Menschen, die das Problem dann sind, wenn wir eben die Kühe für unsere Zwecke nutzen und damit quasi für die Existenz auch der jeweiligen Zahlen der Kühe quasi verantwortlich sind. Ja, und wie stehe ich sonst dazu? Also ich finde das schon eigentlich berechtigt, dass das die Rinderhaltung als großes Problem fürs Klima gesehen wird. Und ich finde, also ich kenne auch die ganzen Einwände oder die ganzen Versuche quasi der Ehrenrettung der Rinderhaltung. Und da ist auch, ja, an allen Einwänden sind auch so ein Stück bedenkenswerte Punkte drin. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es doch so, dass es halt ja einfach diese Methanproblematik gibt. Wir in einer krassen Klimakatastrophe sind und da eben ja alles, was wir an Bremsen oder Kühlen der Erderwärmung schaffen können, wir das tun sollten. Und dazu gehört eben ja eine drastische Reduktion auch der Rinderhaltung. Und also ich weiß nicht, wir können jetzt sozusagen diese einzelnen Punkte natürlich durchgehen. Also vielleicht nur das Erste, weil das ja in deiner Frage schon drin steckte, mit dem, dass sie eben in der Lage sind, diese Zellulose zu verdauen und dann wir sie für ihre Produkte nutzen können. Ja, das ist so, aber daraus folgt ja nicht, dass wir das auch bräuchten für unsere Ernährung, ne? Also das, und was dann auch oft noch hinzugefügt wird, ist, dass ein wichtiger Teil der landwirtschaftlichen Flächen eben Grünland sind, die wir auch gar nicht anders nutzen könnten oder sollten, auch aus Klimaschutzgründen. In Deutschland ist etwa ein Drittel, global sind sogar 2 Drittel, die also Grünlandflächen sind, Wiesen und Weiden. Und ja, würde ich auch sagen, die sollten wir nicht nutzen für die Ernährung, aber wir müssen die auch nicht nutzen. Zumindest wiederum, also in Deutschland ist es klar, dass wir auch einfach genug Ackerland haben, um die Menschen zu ernähren, sogar weniger brauchen würden, weil wir ja viel weniger Futter auf dem Acker anbauen würden. Global ist dann natürlich die Praktikabilität viel schwieriger, weil natürlich in bestimmten Regionen dann auch viel weniger oder kein Ackerbau tatsächlich stattfindet und dann Leute von der Rinderhaltung ganz anders existenziell noch abhängig sind. Das macht es schwierig, aber auch da gibt es so zumindest wiederum so mit Modell-Szenarienrechnungen, dass es halt in der Summe der Nahrungsmittelproduktion möglich wäre, zumal ja aktuell wir total viel essbare Nahrungsmittel quasi dadurch verschwenden, dass wir sie eben an Tiere verfüttern, ne? Also ein Drittel der globalen Getreideernte. Wenn wir also da alles, was wirklich vom Acker angebaut werden kann, selber essen würden, wäre auch der Bedarf für zusätzliche Produkte von Grünland viel, viel geringer oder ja, unter bestimmten Bedingungen auch nicht mehr vorhanden. So.
Wobei es natürlich immer problematisch ist, wenn man, also gerade bei der Landwirtschaft, Landwirtschaft ist ja einer der Wirtschaftsbereiche, die am meisten sozusagen standortbezogen auch zu sehen sind. Also wir machen mit der industriellen Landwirtschaft daraus ja ein System, was sozusagen in Nordamerika genauso funktioniert wie in Baden-Württemberg. Dabei geht ja gerade dieser Standortbezug verloren. Also sprich die Frage, was passt jetzt wirklich zu dem jeweiligen Standort? Ist da eine Grünlandnutzung sinnvoller? Ist da Ackerbau möglich? Und geschweige denn, wenn man das jetzt im globalen Maßstab, also wenn ich jetzt den nomadischen Völkern mit Ackerbau komme, dann ist das irgendwie eine sehr, sehr abgehobene Debatte, die wir da führen. Aber also ich bin jetzt auch nicht so der Fachmann. Ich denke, das müssen wir jetzt vielleicht auch nicht so im vertiefen, was man vielleicht wirklich kritisch auch anmerken kann, dass man gerade wenn man so diese Potenziale der Kühe als Wiederkäuer, wenn man sie herausstellt und als etwas Besonderes auch darstellt, dass man eigentlich auch dann eine völlig andere Rinderhaltung bräuchte, weil heutzutage ja diese, gerade das Milchvieh, das sind ja Hochleistungstiere, die werden ja nicht nur mit Gras und Grassilage gefüttert, sondern die bekommen ja auch Kraftfutter und stehen damit auch, was die Futtergrundlage an, in unmittelbarer Nahrungskonkurrenz zu Menschen. Also von daher ist das auch so eine bisschen akademische Debatte, weil es sind nicht so viele Rinder, die wirklich. Hast du da Zahlen vielleicht? Also wie viel Rinder in Deutschland überhaupt auf der Weide gehalten werden? Also sowieso nicht ganzjährig, aber zumindest in den Sommermonaten. Ich glaube, es ist ungefähr ein Drittel oder so, ne? Der Flächen.
Genau, das sind so die offiziellen Zahlen. Also ja, vielen Dank, das ist echt ein zentraler Punkt, ne, dass das oft eigentlich so als, also selbst wenn das Argument funktionieren würde, dass Weidehaltung Vorteile hat, dann ist das häufig so in der Debatte eher ein Feigenblattargument, weil eben nur ein kleiner Teil wirklich auf Weiden beruht. Ja, also weniger als ein Drittel der Kühe in der Milchwirtschaft kommen in Deutschland auf die Weide und das eben auch nur über die Sommermonate. Und die Tendenz ist auch sinkend. Also es ist über die letzten Jahre stetig gesunken, weil eben auch, ja, je mehr Leistung die Tiere bringen, je größer die jeweiligen Betriebe und Herden sind, desto mehr, ja, Sinn macht es auch, sie halt gleich im Stall zu halten und auch mit viel Kraftfutteranteil zu füttern. Selbst in den Regionen der Milcherzeugung, wo wirklich, also die so vom Grünland dominiert sind, also es gibt ja Regionen in Deutschland, wo wirklich sehr viel Grünlandwirtschaft betrieben wird und auch da ist aber eigentlich das Futter vom Grünland in der also in der Fütterung hat nur einen kleineren Anteil, also häufig weniger als ein Drittel der Ration ist tatsächlich Grassilage oder eben Weidefutter, Heu, während also und stattdessen werden ja häufig Maissilagen, Kraftfutter und dergleichen gefüttert.
Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt viel über landwirtschaftliche Tierhaltung gesprochen und da ein bisschen Schwerpunkt auch auf die Kühe und die Wiederkäuer. Würde gern sozusagen in einem zweiten Schritt auf die bereits eingangs kurz erwähnte Studie von Germanwatch eingehen, an der du und deine Kollegin von Faber-Konzepte ja auch maßgeblich mitgewirkt habt. Super Emittenten der Fleisch- und Milchwirtschaft in Deutschland, so lautet der Titel der Studie. Und es geht um Treibhausgasemissionen und aber auch um Klimaverpflichtungen des nachgelagerten Bereichs der Verarbeitung. Warum habt ihr euch ausgerechnet auf dieses Segment innerhalb der Wertschöpfungskette fokussiert? Also nicht die Landwirtschaft im Blick genommen, aber auch nicht so den Handel oder gar die Konsumentenseite.
Ja, weil da eben sehr große Konzerne eine Rolle spielen, die auch einfach unheimlich viel Marktmacht und Einfluss haben dadurch und auch unheimlich große Geschäfte machen. So. Also das sind die großen Fleischkonzerne und die großen Molkereien bzw. Milchkonzerne und die damit eben auch eine große Verantwortung haben aus unserer Sicht. Ja.
Und wie hoch ist da so die Marktkonzentration? Ist das ein sehr oligarchisch strukturierter Markt?
Ja, total. Also wir haben uns ja die umsatzstärksten Konzerne angeschaut in der Schlachtbranche und in der Milchindustrie. Und da kann man sich zum Beispiel angucken, welchen Anteil haben diese größten Konzerne an den gesamten Schlachtungen in einem Jahr. Und das ist also bei den Schweinen zum Beispiel decken diese Konzerne über 70% der Schlachtung ab, die Tönnies-Gruppe alleine über 30%, und das war 2022, das ist die Datengrundlage. Das steigt immer weiter, weil Tönnies jetzt auch in Deutschland noch Schlachthöfe übernimmt von dem Fion-Konzern. Genau, also das wächst weiter. Bei den Rindern ist auch so ungefähr zwei Drittel, die umsatzstärksten Konzerne da abdecken, und bei den beim Geflügel, bei den Vögeln sogar über 90%. Also die nur von vier Konzernen letztlich geschlachtet werden. Ja, also es ist eine Riesenmarktdominanz. In der Milch ist nicht ganz so krass, aber auch die umsatzstärksten 10 verarbeiten etwa die Hälfte der Rohmilch in Deutschland.
Ja, ist interessant, dass im Grunde genommen diese Vielfalt, die man so an der Fleischtheke oder auch in der Milch- und Käsetheke im Supermarkt an verschiedenen Produkten ja, vorfindet, dass dahinter im Grunde genommen dann oft die gleichen Verarbeiter stehen. Und was vielleicht auch die wenigsten wissen, ist, dass Tönnies ja auch einen Großteil des Biofleisches oder der Tiere aus der Biohaltung schlachtet und dort verarbeitet werden. Aber was, also wir haben so eine hohe Markt- und Machtkonzentration. Aber was bedeutet das jetzt für unsere zentrale Frage, nämlich des Klimaschutzes? Zu welchen Ergebnissen seid ihr da mit Blick auf diese Treibhausgasemissionen gekommen? Also ihr nennt das
Ja,
ja
also wir haben
die
dann
Superemittenten. Was ist da so in Anführungszeichen super an denen?
Ja, wir haben halt ausgerechnet eben anhand bestehender Zahlen für die verschiedenen Tierprodukte, dann was die eben diese Konzerne an Gesamtemissionen verursachen. Also und haben uns angeguckt, Tönnies schlachtet so und so viel Schweine, erzeugt so und so viel Schweinefleisch. Pro Kilo Schweinefleisch können wir Emissionen von so und so viel Kilo ansetzen. Das sind hier 4,79 Kilo Treibhausgase, also Kohlendioxidäquivalente pro Kilo Fleisch. Bei Rindfleisch sind es fast 16, bei Hühnerfleisch nur 3,25. Diese Zahlen, da gibt es natürlich auch unterschiedliche, haben wir von der Land- und der Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen für auch die richtige Region hier genommen. Und ja, wenn man das dann ausrechnet, dann kommt man drauf, dass in einem Jahr, also jetzt 2022, die Tönnies-Gruppe alleine 8,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verursacht hat und die gesamten, also die 10 umsatzstärksten Fleischkonzerne fast 30. Nimmt man die Milchkonzerne hinzu, sind wir bei über 50 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Und wir haben dann immer so einen Vergleich gezogen in der Studie, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Wie viel ist das eigentlich? Der gesamte Pkw-Verkehr in Deutschland ist für 89 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr verantwortlich. Und da ist also dann die 10 größten Fleischkonzerne plus 10 größten Milchkonzerne zusammen, sind dann eben deutlich mehr als die Hälfte davon. Und das ist jetzt sogar noch eigentlich sehr konservativ gerechnet, denn wir haben also die Emissionen über die ganze Wertschöpfungskette angeguckt. Aber da fehlt eigentlich immer ein Punkt, das hatte ich vorhin schon angedeutet, dass ja, wenn Landwirtschaft Flächen beansprucht, dann heißt das, dass da keine natürliche Vegetation sein kann. Und das heißt, wenn man das nicht mehr machen würde, wenn man die Fläche renaturieren, in Deutschland würde es heißen, wieder Wald entstehen lassen, aufforsten würde, dann würde da eben sehr viel Kohlenstoff eingelagert werden. Und das kann man dann auch nochmal draufschlagen, eigentlich auf die Produkte. Also gibt es auch Studien, die das quantifizieren. Und dann kommt man halt noch auf deutlich größere Zahlen, wo dann Tönnies alleine für über 20 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und die allein die 10 umsatzstärksten Fleischkonzerne schon bei 74 Millionen Tonnen, also sozusagen schon nah an den Pkw-Emissionen liegen. Genau.
Okay.
Also es sind einfach wirklich große
Ja.
Summen,
Ja.
die da verursachen und die auch entsprechend eigentlich an Einsparpotenzialen da wären, ne? Also natürlich könnte man das nicht alles auf null reduzieren, weil wir natürlich dann alternative pflanzliche Nahrungsmittel produzieren müssten. Das haben wir auch noch ausgerechnet, aber es ist also wirklich ein großer Hebel da zu reduzieren, an dem die Konzerne aber natürlich eigentlich kein Interesse haben, weil sie ja gutes Geld verdienen mit diesen Produkten.
Genau. Würde gerne noch mal ein bisschen dieser Formulierung nachspüren, wenn es heißt, die sind für so und so viel Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Also was heißt hier verantwortlich oder anders gefragt, was geht da alles in die Rechnung rein? Was ist auch für die Konzerne ja, änderbar, weil ich denke, diese Klimaberechnung gehen ja nicht nur die Klimabelastung durch den Fabrikbetrieb oder die Zulieferung, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eben die des vorgelagerten Bereichs und des Handels und auch des Konsums. Also man unterscheidet ja so, die Fachleute sprechen da von unterschiedlichen Scopes, also Bereichen, die man jeweils in die Rechnung mit einbezieht. Könntest du darauf noch mal ein bisschen eingehen, also auch auf die Frage sozusagen, ob das wirklich fair ist, sage ich mal, all diese Emissionen allein der verarbeitenden Industrie zuzurechnen?
Ja, also tatsächlich, genau, geht da die ganze Kette mit ein, inklusive Futtermittelanbau, der ja teilweise auch außerhalb Deutschlands passiert und dann die Haltung der Tiere und dann eben bis hin zum Supermarkt quasi, also die Verarbeitung ist auch mit drin. Aber genau, die Schlachtkonzerne selber, was sie sozusagen direkt machen, ist eigentlich die Verarbeitung, also Schlachtung und Verarbeitung. Und Verkauf. Und ja, insofern ist es natürlich eine bestimmte Perspektive. Also es bleibt jetzt quasi auch für die SchweinehalterInnen zum Beispiel bleiben keine Emissionen mehr übrig, für die dann noch verantwortlich wären, wenn man das so quasi ausschließlich aufteilen würde. Und das, ja, also verstehe ich, dass man das auch kritisieren kann gleichzeitig. Also war unsere Idee dabei eben, ja, dass die trotzdem, also Tönnies ja diese Marktmacht hat und auch diese Gewinne machen kann auf Basis dieser ganzen Wertschöpfungskette. Ja, also Die Unternehmen, die Konzerne könnten ja diese Produkte nicht verarbeiten und verkaufen und damit verdienen, wenn nicht alles vorher auch schon passiert und Emissionen verursacht hätte. Genau, und deswegen, ja, würde ich schon sagen, die haben da zumindest eine Mitverantwortung auch für diese Emissionen.
Es gibt ja so ein interessantes Urteil auch, was jetzt wieder aufgehoben ist gegen Shell, also gegen diesen Energiekonzern Shell in den Niederlanden, der auch sagen, verklagt wurde, dass er seine Emissionen drastisch reduzieren musste. Und da waren eben auch die Emissionen für, also des Pkw-Verkehrs, wo man sagen kann, okay, das ist doch der jeder einzelne Autohalter selber dafür verantwortlich, ob er jetzt viel fährt oder nicht und so. Und da fand ich immer interessant die Argumentation, dass man sagt, naja, Shell ist doch, hat da doch in dieser Wertschöpfungskette eine ganz besondere Rolle, weil Shell ist der Konzern, der nach dem Öl und Gas sucht, der es erschließt, der es raffiniert, der es über die eigenen Tankstellen sozusagen an die Endverbraucher bringt. Also da ist so sehr viel ja auch Verantwortung für diesen gesamten Prozess sozusagen in einer Hand, was natürlich bei den Fleisch- und Milch verarbeitenden Betrieben nicht so der Fall ist, weil die haben in der Regel keine eigene Landwirtschaft, die geben allenfalls irgendwelche also finanzielle Anreize, aber sind da irgendwie nicht aktiv und sie sind auch nicht im Handel aktiv, geschweige denn irgendwie an der Schnittstelle zum Konsumenten. Also von daher sehe ich da nochmal auch einen Unterschied, auch in dieser Attributionsforschung sozusagen, was man wem zurechnen kann.
Ja, weiß ich gar nicht. Also ich würde das schon so ergänzen auch für die Fleisch- und Milchkonzerne, dass die nicht nur mitverantwortlich sind, sondern eigentlich auch Einfluss über die ganze Wertschöpfungskette haben, zumindest ein Stück weit. Ja, also es ist ja für die SchweinehalterInnen total entscheidend, zu welchem Preis und ob überhaupt eben Tönnies zum Beispiel ihnen ihre Schweine abkauft oder auch, ja, was die Milchpreise angeht, haben die Molkereien einen riesen Einfluss. Und ich würde auch sagen, dass sie auch einen Einfluss auf die nachgelagerten Schritte, also dass sie ja mit dem Lebensmitteleinzelhandel auch eng verschränkt sind und zum Beispiel so Dinge wie die Haltungsformkennzeichnung oder so, die also dann auch die Verbraucherkommunikation betrifft, da mischen die ja auch mit, die großen Konzerne und genau, oder auch was so politische Einflussnahme betrifft. Also deswegen würde ich schon sagen, die sind so Player, deren Einfluss sich schon ja weit erstreckt oder auch ja dieses, dass Futtermittel nachgefragt werden. Gut, das, also es kauft nicht Tönnies die Futtermittel ein, aber trotzdem, dass sozusagen Tönnies oder die anderen Konzerne Westfleisch, Vion und so halt diese Nachfrage auch nach Schweinen und diesen Markt am Laufen halten und bedienen, das führt letztlich auch dazu, dass immer mehr Futtermittel nachgefragt werden. In der Geflügelindustrie ist der Einfluss auf die Wertschöpfungskette noch viel größer, weil es da oft schon doch dieselben Konzerne sind, also PAW zum Beispiel, die hinter der Marke Wiesenhof stehen, die produzieren selber Futtermittel und auch die produzieren auch die Küken zum Beispiel und die Mäster, die dann die Hühner mästen, sind eigentlich nur so ein Zwischenschritt und sehr abhängig von dieser ganzen Kette. Also vertikale Integration nennt man das, also wo wirklich der Einfluss noch mal viel größer ist.
Es ist ein sehr verschränktes System. Und ich denke jetzt für unseren Podcast jetzt oder für unsere Diskussion genügt es vielleicht auch einfach nochmal herauszustellen, diese Dimension, die das Ganze hat. Und dass zumindest das eine ganz zentrale Stellschraube ist, wenn man im Bereich des Klimaschutzes in Bezug auf Tierhaltung etwas ändern will. Wir haben jetzt in dem bisherigen Teil unseres Gesprächs uns sehr stark auf die landwirtschaftliche Produktion und auch die verarbeitende Industrie fokussiert. Und ich denke, ganz gleich, welche konkreten Schlussfolgerungen oder Zielvorgaben man aus diesen Ergebnissen zieht, so viel sollte deutlich geworden sein, dass aus Sicht des Klimaschutzes wir vielleicht nicht unbedingt die Abschaffung, jedoch auf jeden Fall eine wirklich deutliche Reduzierung der Tierbestände benötigen. Umweltschutzverbände wie Greenpeace, aber auch renommierte wissenschaftliche Studien sprechen mindestens von einer Halbierung der Tierzahlen. Das allein schon wäre ja eine enorme Transformation, ein enormer Umbau der Tierhaltung in Deutschland, für die es ja, da können wir jetzt heute leider in dem Gespräch nicht auf eingehen, aber für die es ja auch schon allein aus Tierschutzgründen gute Gründe gäbe. Also die Forderung müsste lauten, deutlich weniger Tiere, die möglichst flächengebunden ernährt werden, also ohne diese vielen Futtermittelimporte und entsprechenden Nährstoffüberschüsse. Und diese wenigen Tiere sind dann auch noch besser, ihren Bedürfnissen entsprechend zu halten. Das wäre sozusagen eine erste logische Schlussfolgerung. Doch wie kommt man überhaupt in diesen Prozess? Und nicht nur irgendwann, sondern auch zeitnah, denn der Klimaschutz drängt ja. Lass uns vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs auf diese Frage, also auf diese eigentliche Transformationsfrage noch eingehen. Wie kann der Wandel vorangetrieben werden? Oder vielleicht zunächst anders gefragt, was macht ihn bislang so schwierig? Denn diese Forderung nach Umbau und auch Reduktion der Tierzahlen, das ist ja jetzt nicht eine Forderung von heute, sondern eigentlich von vorgestern schon. Was macht es so schwierig, dass sich da, dass überhaupt Bewegung in dieses System reinkommt?
Ja, also Ernährung ist ja schon ein Thema, was von vielen auch sehr emotional wahrgenommen wird und auch sehr persönlich, also wo es ja so stark dieses Gefühl gibt, da soll mir keiner reinreden. Und deswegen ist auch immer so sehr stark die Abwehr da, wenn eben Politik oder einzelne Gruppen so wahrgenommen werden, als ob sie jetzt sich da in die Ernährung von Einzelnen einmischen würden. Und ein wichtiger Teil davon, von dieser Abwehr, ist aber tatsächlich auch so eine oder be beruht auch auf dem, was so in der psychologischen Forschung kognitive Dissonanz genannt wird. Also, dass viele Menschen eigentlich selber schon ahnen, dass es da ein Problem gibt. Also, wir haben ja alle schon mal irgendwie üble Recherchebilder aus Mastanlagen gesehen und wir wissen, dass die Tiere da massiv leiden. Und das wollen wir ja eigentlich alle nicht. Und ist aber trotzdem natürlich Gewohnheit, Bequemlichkeit. Vieles bringt uns dazu oder bringt viele Menschen dazu, weiter Tierprodukte zu konsumieren. Und dann will man natürlich umso mehr so diese Wahrheiten von sich fernhalten und auch so jede, alles, was so als Kritik erscheinen könnte, abwehren. Also um eben ja mit sich auch nicht zu konfrontieren, mit diesem Widerspruch eigentlich zwischen dem eigenen Handeln und den eigenen Überzeugungen.
Und wie könnte man das auflösen? Also wie könnte man diesen Wandel trotz dieser sozusagen Begrenzung und Eigenarten und Eigenschaften, die wir wie wir mit solchen Dingen umgehen, mit solchen Konflikten, wo wir wissen, da ist irgendwas stimmt da nicht, aber ich will gar nicht so genau hinschauen. Also wie bekommt man da Bewegung rein?
Ja, also der Wandel läuft ja eigentlich auch schon ein Stück weit, ne? Also wir haben schon über die letzten 10, 20 Jahre einen deutlichen Rückgang des Fleischkonsums zum Beispiel. Und gerade die jüngere Generation isst auch sehr viel mehr Alternativen zu Tierprodukten schon. Hafermilch boomt, all das ist ja, genau, passiert schon sehr viel, immer noch viel zu wenig. Aber was das auch weiter vorantreiben könnte, ist erstmal, oder um zu sehen, wie man das weiter vorantreiben könnte, muss man sich erstmal noch klar machen, dass dieses Bild eigentlich schon schief ist, dass Ernährung was ganz Individuelles, Privates ist. Also so wird das halt auch oft so von der Politik, von allen möglichen Akteuren dargestellt. Aber tatsächlich ist das, was wir essen, schon ganz stark beeinflusst von Rahmenbedingungen, also davon, was wir erstmal gelernt haben zu essen, ne? Kindheit, Kita, Schule, Elternhaus, was wurde da so als normal eingeübt, was haben wir gelernt, auch lecker zu finden zum Beispiel. Das hat ja auch viel mit Gewohnheit, Bequemlichkeit zu tun. Was wird überhaupt angeboten, wofür wird Werbung gemacht? Und dann auch ein ganz wichtiger Faktor, wie viel kosten verschiedene Gerichte und Produkte. Und das führt dazu, dass es im Moment ja eigentlich einen besonderen Aufwand bedeutet, wenn man sich vegan ernährt, ja, erstmal. Also ich mache das jetzt schon lange, für mich fühlt sich das nicht mehr so an, aber viele Leute, die anfangen, sich vegan zu ernähren oder auch nur ihren Tierproduktkonsum reduzieren wollen, die merken dann, ach, im Restaurant gibt es eigentlich nichts Veganes, man muss extra danach fragen. In der Kantine sind die zwei Standardgerichte sind mit Fleisch und das Vegetarische ist irgendwie extra und schmeckt vielleicht auch nicht so gut, weil die Köche das gar nicht gut gelernt haben, auch was Leckeres zu Vegetarisches zu kochen. Es ist noch nicht mal billiger, zum Beispiel teilweise sogar teurer. Also das sind lauter so Faktoren, die es quasi aktuell bequem und einfach machen, sich mit vielen Tierprodukten zu ernähren. Und wenn man das umkehren würde, also so ein bisschen die Default-Option, ja, das Standardgericht, die billigste Option, gleichzeitig auch lecker und attraktive Option natürlich, die aber pflanzlich zu machen, dann hätte das schon einen riesen Einfluss. Also da gibt es auch lauter Studien, Untersuchungen, die das zeigen, wie allein schon sowas, was das Standardgericht ist. Da denkt man, es ist jetzt nicht so ein großer Faktor, aber das macht schon echt was aus. Und dann kann man das natürlich beliebig erhöhen, also indem man auch zum Beispiel rein pflanzliche Tage oder rein pflanzliche Kantinen hat. Genau, muss man natürlich immer gucken, was, wo ist dann noch der die Ablehnung, die es dann gibt, irgendwie auszuhalten oder wo kann man noch wirklich ausreichend viele Leute auch mitnehmen. Und ja, da spielt natürlich eine Rolle, ja, dass es auch wirklich gut schmeckt, dass es auch wirklich attraktiv präsentiert wird, dass es nicht so diese Abwehrmechanismen triggert. Also teilweise sogar gut, wenn Sachen nicht vegan heißen, weil dann Leute sofort irgendwie so Alarmglocken bei denen schellen, ja, dass es jetzt irgendwie ihrem Fleischkonsum an den Kragen gehen soll, wenn es einfach ein leckeres Curry ist, ist halt zufällig vegan, ja. Da hat eigentlich keiner was dagegen, ja, zum Beispiel.
Du hattest bei dem Vortrag bei uns im Zukunftssalon hattest ein schönes Beispiel von IKEA gebracht. Könntest du
Ja.
das vielleicht noch mal einbringen, weil das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr überzeugend auch und
Ja.
erläutert auch gut, was du meinst oder was man sich unter diesen Ernährungsumgebungen und veränderten Rahmenbedingungen vorstellen könnte.
Ja, das sind auch noch Zahlen von 2022, also wird wahrscheinlich mittlerweile noch besser aussehen. Ich habe noch keine aktuelleren gefunden. Aber ja, im Jahr 2022 war der Konsum von Fleischalternativen in Deutschland unter 1% in der Menge von dem von Fleisch. Also Fleischalternativen, ne, so Sojaschnitzel, Erbsen, Würstchen und so weiter. Jetzt nicht die anderen guten Fleischalternativen wie Linsen oder Kichererbsen, sondern eben diese verarbeiteten Fleischalternativen. Unter 1% bei IKEA in den Restaurants gibt es schon seit einer Weile ja oder immer schon diese Fleischbällchen Schöttbullar und eben auch seit ein paar Jahren pflanzliche Schöttbullar als Angebot. Und das ist auch seit einer Weile etwas günstiger als die Fleischvariante. Und im Jahr 2022 waren bei IKEA schon in Deutschland schon etwa ein Viertel aller verkauften Schöttbullar die pflanzliche Variante, also 24% im Vergleich zu unter 1%. Und natürlich 24 jetzt immer noch nicht die Mehrheit und so, aber es ist trotzdem ein Riesensprung. Und allein dadurch, dass diese pflanzlichen Schöttbullar halt sehr sichtbar präsentiert wurden, sehr, sehr gleichberechtigt mit den Fleischvarianten und eben ein bisschen günstiger waren. Und eben auch sehr ähnlich schmecken, nehme ich an. Genau. Das heißt, allein das führt dazu, dass eben sehr viele Menschen sich einfach dafür entscheiden. Ohne Zwang, ne? Also niemand gezwungen, die zu essen, sondern ja.
Ja. Also das heißt, diese pflanzlichen Optionen müssten einfach einfacher, zugänglicher sein, am besten auch günstiger und attraktiv gestaltet und irgendwie auch stärker integriert werden in so etwas wie Gemeinschaftsverpflegung. Also dass einfach so es auch einen sozialen Raum gibt für diese pflanzlichen Optionen.
Genau, also Gemeinschaftsverpflegung, Kitas, Schulen, öffentliche Kantinen, das sind so sehr große Hebel, wo man ganz viel machen kann. Genau, sind nicht die einzigen. Preise sind auch noch total wichtig. Da könnte man auch mit Mehrwertsteuer zum Beispiel einiges machen, ja.
Ja, das wird die neue Bundesregierung wahrscheinlich nicht machen, aber
Man darf ja hoffen,
man darf
aber ja,
hoffen.
sieht nicht
Okay.
danach aus, ja.
Jetzt, ja, wir müssen uns ein bisschen dem Schluss unseres Gesprächs nähern, aber vielleicht noch eine Frage. Angenommen, jetzt ein solcher Transformationsprozess könnte noch in Gang gesetzt oder er ist ja schon irgendwo in Gang auch, das stimmt, aber nochmal verschärft werden. Da wird es ja auch immer Verlierer geben. Vor allem die viehhaltenden Betriebe. Denke da jetzt weniger an die großen Mastbetriebe, die ja oft auch von außerlandwirtschaftlichen Investoren gemanagt werden, also vor allem im Geflügelbereich. Denke vor allem an die vielen kleinen bäuerlichen, meist Familienbetriebe. Das sind ja Strukturen auch des Ländlichen, die gerade in ihrer Vielfalt irgendwie zu erhalten gilt. Gibt es da Überlegungen bei euch oder auch in der Politik oder aber eben auch vielleicht Vorbilder aus anderen Ländern, wie dieser Umstiegsprozess, muss ja nicht unbedingt ein Ausstiegsprozess sein, aber so ein Umstiegsprozess, beratend, vielleicht auch finanziell begleitet werden kann?
Ja, das ist total wichtig und sollte auf jeden Fall immer mit betrachtet werden, auch, dass wir also eine gesamtgesellschaftliche und sozial gerecht gestaltete Transformation hinkriegen. Also es ist nicht einfach nur ja, zum Beispiel der Konsum von alleine mit solchen sinnvollen Maßnahmen oder auch einfach von KonsumentInnenentscheidungen und ja, vorangetrieben von Initiativen und so weiter, nicht nur sich ändert und dann eben die TierhalterInnen dann das Nachsehen haben, sondern dass man von vornherein da also gute Perspektiven schafft und dafür sorgt, dass die Leute, die jetzt von der Tierhaltung leben, eben auch dann mit anderen Einkommensquellen gut leben können. Und dazu ja sollte es so Umstiegsprogramme geben, auch Entschädigungsprogramme wären sinnvoll, eine Umschichtung von Subventionen insgesamt. Und da gibt es auch schon Vorbilder, also in den Niederlanden zum Beispiel, da ist das seit ein paar Jahren schon am Laufen, weil die auch nochmal ganz andere Stickstoffprobleme haben als hier. Gab es da noch einen viel größeren Druck, tatsächlich Tierzahlen zu senken. Die haben auch pro Fläche noch deutlich mehr Tiere, aber etwa wie hier in Niedersachsen in Deutschland. Und die haben jetzt so Entschädigungsprogramme aufgelegt, wo also TierhalterInnen sich eben ja, wenn sie sich verpflichten, keine Tiere mehr zu halten, dann entschädigt werden für den Wert ihrer Betriebe und dann auch ganz unterschiedliche Sachen dann machen. Also teilweise weiter Landwirtschaft, aber eben mit an Produktion von pflanzlichen Nahrungsmitteln, aber auch ganz andere Sachen, Pflegeeinrichtungen zum Beispiel oder Ferienwohnungen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Vor allem, weil wir, das habe ich auch vorhin, kam das ein bisschen zu kurz. Die Alternativen für die Flächen sind ja auch nicht nur dann Pflanzenanbau, sondern auch Naturschutz, Klimaschutz, ne? Also das wie Moorwiedervernässung, aber auch Renaturierung und das sollte auch entlohnt werden zum Beispiel. Genau, also solche Programme soll es geben und in Deutschland gibt es auch ein Mini-Vorbild. Die Ampelregierung hatte so zumindest im Haushalt Geld vorgesehen für ein Chancenprogramm Höfe, das also auch TierhalterInnen unterstützen sollte beim Umstieg auf alternative Proteine. Und da braucht es Beratung und aber auch finanzielle Förderung. Genau, und dann gibt es wirklich viele Möglichkeiten, auch Pilzproduktion zum Beispiel oder Algen. Also es gibt ja auch viele, ja, noch nicht so weit verbreitete Lebensmittel, die aber im Zuge der pflanzenbasierten Ernährungswende auch eine viel größere Rolle spielen würden. Direktproduktion von Hafermilch, von Tofu, von Lupinen, Schnitzeln, was auch immer gibt. Also eine große Vielfalt da auch an Möglichkeiten. Ja. Aber es
Ja,
muss begleitet und unterstützt werden, auf jeden Fall, ja.
vielen Dank, dass das noch am Ende noch mal so ein bisschen den Horizont auch geweitet hat, dass man nicht so aus diesem Tunnelblick ein bisschen rauskommt, Fleisch ja oder nein. Ja, wir kommen leider zum Schluss und unser Gespräch findet ja zu einer Zeit statt, die eher wenig Hoffnung gibt, dass in absehbarer Zeit die Herausforderungen, die allein der Klimawandel uns stellt, von Politik und Gesellschaft angenommen und wirklich angegangen werden. Der Koalitionsvertrag der vermutlich neuen Regierung ist im Bereich der Landwirtschaft eher auf Erhaltung des Status quo aus. Zum Teil enthält er sogar massive Rückschritte im Bereich des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes. Eine neue gesamtgesellschaftlich geführte Debatte über Fleischkonsum, Stichwort Veggie Day, die Debatte, ich glaube, aus dem Jahr 2013, dürfte bei dem derzeitigen Erregungsniveau kaum zu führen sein. Wir hatten unser Gespräch ja mit einer eher persönlich-biografischen Zugang begonnen, also der Frage, wie du als Philosophin überhaupt zu dem Thema gekommen bist. Vielleicht können wir ja auch so enden. Wie siehst du deine Arbeit, dein Anliegen im Kontext dessen, was da gerade an ja, regressiven Entwicklungen sich Bahn bricht, nicht nur auf der Welt, sondern auch bei uns in Deutschland.
Ja, also ich glaube, das ist total wichtig, das ja, das ernst zu nehmen und auch die eigene ja, Arbeit und den politischen Einsatz darauf auszurichten. Also mir macht das sehr große Sorge auch so, ne, jetzt haben wir die AfD als stärkste Kraft und da haben wir dann ja noch viel weitere Probleme als nur ein nicht zukunftsfähiges Ernährungssystem und Klimakrise und Tierausbeutung. Wir haben jetzt auch noch wirklich die Gefahr des Faschismus. Und da würde ich eben sagen, das sollte eigentlich jede Person, die irgendwie Kapazitäten übrig hat im Leben, sich überlegen, wie sie sich da politisch engagieren kann, um das zumindest dazu beizutragen, das wieder zurückzudrängen, also diesen dauernden Rechtsruck zu bekämpfen. Genau, und das überlege ich mir selber auch. Und ich, also die Hoffnung ist, dass es auch Projekte gibt, die beides verbinden. Also zum Beispiel werde ich mich jetzt in, also zum Beispiel engagiere ich mich hier bei mir in der Kleinstadt, wo ich wohne, in Brandenburg, in einem Ernährungsrat, also in Storkow ist das, und wir haben hier 36% AfD-WählerInnen gehabt bei der Bundestagswahl. Und da ist das natürlich dann auch eine relevante Frage. Da kann man irgendwie nicht nur, würde ich sagen, so gucken, wie kann man irgendwie Vegan Outreach machen und irgendwie Leute von pflanzlicher Ernährung überzeugen, sondern man muss auch das Thema mitdenken. Und eine Möglichkeit könnte sein, das ist so ein Projekt, was wir uns vielleicht vom Ernährungsrat Kassel abschauen. Das heißt Kantine für alle. Das ist die Idee der Küfer, Küche für alle, gibt es ja schon lange, also dass man einfach Essen gegen Spende anbietet für alle, die kommen wollen. Und das wollen wir als Ernährungsrat, wenn wir die Kapazitäten zusammenkriegen, umsetzen hier in Storkow. Und das wäre dann pflanzliches Essen und auch regional, ökologisch, soweit wir das hinkriegen und regelmäßig. Und dann wäre das eben auch ein Beitrag, ja, zur besseren Ernährung, zur sozialen, ja, hätte einen sozialen Aspekt und würde halt auch Leute zusammenbringen, Austausch ermöglichen, hoffentlich verschiedene gesellschaftliche Gruppen und Vernetzung und so weiter. Und dann natürlich ein winziger Baustein, aber vielleicht ja, man, also immerhin ein Baustein auch gegen diese gesellschaftlichen Entwicklungen sein. Aber ich glaube, das muss man sich immer fragen, ja, wie kann man, also dass das nicht isoliert voneinander läuft, sondern wie kann man jetzt was machen, was auch gegen den Faschismus hilft? So,
Aber das
genau.
Interessante ist ja wirklich, dass das der Bereich der Ernährung auch ein Bereich ist, der einfach alle Menschen auch verbindet, ein Stück weit, weil wir alle auf Ernährung angewiesen sind. Und von daher ein Bereich ist der, wo es nicht nur um irgendwie Stoffe geht, die da irgendwie von links nach rechts transportiert werden, sondern im Grunde genommen auch um kulturelle Techniken und Gemeinschaftsbildung, Formen der Gemeinschaftsbildung. Und von daher gibt es dann auch viele Anschlussmöglichkeiten auch zu so neuen Herausforderungen wie eben jetzt den Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Ja, aber ich denke, es bleibt offen, ob all das, was wir liebe Friederike, heute hier besprochen haben, ob das so etwas wie eine reale Option für politisches Handeln ist, die auch irgendwie aufgegriffen wird von der Politik oder doch eher noch in den Bereich des Utopischen, wenngleich Notwendigen, gehört. Ich fürchte, dass wir diesen gedanklichen Schwebezustand in diesen disruptiven Zeiten vorerst ja, leben und ausagieren müssen. Und nicht so leicht aufheben können, ja.
Wobei ja gleichzeitig die Idee, dass es so weitergehen kann, ja auch
Genau.
illusorisch, oder nicht auch, sondern das ist halt illusorisch, ne? Also das ist auch gerade, wenn man sich jetzt Klimaveränderungen, kommende Klimakatastrophen, also da sagen jetzt auch schon einige WissenschaftlerInnen, dass allein das eigentlich schon ein pflanzenbasierteres Ernährungssystem erzwingen wird, einfach weil unter den ganzen Klimaveränderungen diese Tierindustrie gar nicht mehr aufrechtzuerhalten sein wird. Ja, die, was die eben alles auch an Fläche und an Infrastruktur und an stabilen Lieferketten und allem braucht. Genau, und dass das, also wenn man da diesen drohenden Klimakollaps ernst nimmt, dann hat das, glaube ich, auch schon Auswirkungen auf das, was so realistisch ist und was nicht, ne?
Wobei man ja immer irgendwie bei Design oder Desaster, man versucht ja immer irgendwie eher die Designlösung zu finden, also da, wo man gesellschaftlich das steuert und nicht von außen sozusagen das aufoktroyiert bekommt. Aber das stimmt natürlich, dass da auch gewisse, in dem Fall Synergieeffekte auch bestehen. Aber wie gesagt, mir geht es selber auch so. Ich bin da unentschieden und das ist wahrscheinlich auch eine Frage der Tagesform, ob man mehr zur Zuversicht
Ja, auf jeden Fall.
neigt oder depressiv wird. Ja, meine Damen und Herren, das war auf jeden Fall unser Ökom-Podcast heute mit der Philosophin, Tierrechts- und Landwirtschaftsexpertin Dr. Friederike Schmitz. Am Mikrofon war wie immer Manuel Schneider. Weitere Infos zum Thema dieses Podcasts sowie den Link zu der erwähnten German Watch Studie, aber auch zu den Büchern von Friederike Schmitz finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.